So, hallo ihr Lieben, wir sind in Susannes Denkwerkstatt. Jetzt kommt was Spannendes, da tue ich mich auch sehr schwer. Folge 27. Ich habe das mal genannt, will Gott Unterwerfung oder haben wir sie daraus gemacht? Also, Schlüsselsatz habe ich gewählt. Gott liebt nicht gestuft und keine Lebensform macht dich für Gott wertvoller. So, was meine ich damit? Also, ganz gleich ziele ich hier auf das Klosterleben ab und möchte das mal, ja, auf meine Art und Weise würde ich jetzt sagen, auseinandernehmen, aber das mal besprechen in dieser Folge 27 Denkwerkstatt. So, ich öffne die Tagansicht. Vorweg sei vielleicht noch gesagt, ich will hier keinem irgendwas und ich habe euch alle ganz doll lieb, aber ich nehme das mal jetzt strukturell komplett auseinander. Also will Gott Unterwerfung oder haben wir sie daraus gemacht? So, Gott liebt nicht gestuft und keine Lebensform macht dich für Gott wertvoller. Ich komme zu folgenden Kernsätzen. Also Gott liebt alle und Gott liebt alle gleich. Das wäre der erste Satz. Der zweite Satz für mich als Mystikerin ist natürlich, dass ich sage, das Göttliche ist in allen. Nicht nur in besonders frommen, nicht nur in Klöstern und nicht nur in religiösen Sonderformen. So, das führt zu Punkt 3, dass ich behaupte, keine Tracht, kein Gelübde, kein Verzicht und keine asketische Lebensform macht einen Menschen für Gott wertvoller. Ganz wichtig. So, und eine Lebensform ist Punkt 4. Kann Ausdruck einer Berufung sein, aber damit niemals Maßstab für alle. Und fünftens wäre dann, wo Menschen vermittelt wird, sie müssten sich verkleinern, um vor Gott oder von Gott mehr geliebt zu werden. Da beginnt ein gefährliches Gottesbild. So, und das führt zu Punkt 6. Gott wird nicht größer, wenn der Mensch kleiner gemacht. So, also jetzt komme ich noch mal zu meiner Ausgangslage. Also, diese Denkwerkstatt richtet sich nicht gegen Nonnen, Mönche oder einzelne Menschen. Ich nehme ihre Wege ernst. Ich glaub auch nicht, ich muss gucken, dass ich im Bild bin. Ich glaube auch nicht, dass alle, die so leben, unfrei oder unglücklich sind. Aber ich stelle eine grundsätzliche Frage. Also, welches Gottesbild steht hinter einer Lebensform, die so stark von Gehorsam, Rückzug, Verzicht und Unterordnung geprägt ist. So, und der Ausgangspunkt war heute früh ganz, ganz einfach. Ich war in YouTube und guckte da so rum und dann habe ich ein Video über ein französisches Kloster gesehen. So, und es zeigte Frauen, die in einer klaren Ordnung leben. Also das typische Klosterleben, ja, mit Gebet, Schweigen, Regelwerk, Rückzug. Ah, an den Tisch treten, sich dann noch zur Seite drehen, vorm Kreuz verbeugen, dann hinsetzen und. Also so ein ganz klares Regelwerk. Und das ist erstmal per se eine Lebensform, eine Tradition, eine historische und kulturelle Praxis. Aber daraus folgt noch nicht, dass Gott diese Form verlangt oder dass sie geistlich höher steht als andere Lebensformen. So, das kommt dann zur ersten Frage. Die wäre, ist Klosterleben eine mögliche Form spiritueller Existenz? Da können wir ganz klar sagen, ja. Jetzt kommt die zweite Situation, aber ist es deshalb Gottes Wille für viele oder gar für alle? Und das würde ich mit einem Nein beantworten. Und genau deshalb ist diese Verwechslung gefährlich. So, jetzt kommen wir zu Punkt 2. Wenn Gott alle liebt, kann keine Sonderform der Maßstab sein. Und das ist wieder ganz knallhart, Susanne. Also Gott liebt nicht gestuft. Ja, wenn Gott Liebe ist, dann liebt Gott nicht abgestuft. Dann liebt Gott nicht die Nonne mehr als die Kassiererin im Supermarkt. Nicht den Mönch mehr als den verwirrten, suchenden, rauchenden, zweifelnden Menschen. Und nicht den Gehorsamen mehr als den Lebendigen. Nicht den Frommen mehr als den, der nie ein Kloster von innen gesehen hat. Ja, und jetzt nämlich ein ganz knallhartes Beispiel, das ist der geistig behinderte Mensch. Gott liebt auch die geistig behinderte Frau und den geistig behinderten Mann auf gleiche Weise. Das Göttliche ist auch in ihnen vollständig, nicht abgeschwächt. Wenn ein Mensch gar nicht beurteilen kann, ob ein klösterliches Leben für ihn richtig wäre, dann ist er vor Gott trotzdem nicht weniger geliebt. Ja, also genau daran zeigt sich schon, wie unhaltbar ein Gottesbild ist, das bestimmte Lebensformen höher bewertet. So Beispiel der sogenannte, den ich immer sage, der Indianer. Also ein Mensch aus einem indigenen Volk, der völlig anders lebt, anders betet, anders denkt, anders auf Naturgemeinschaft und Geist bezogen ist, ist deshalb Gott nicht ferner, auch wenn er unseren Pseudogott gar nicht kennt und Jesus nicht kennt und sowas. Ja, also Gott liebt ihn genauso. Und der muss da, finde ich, in irgendeinem christlichen Kloster sein oder von Kanadiern, weil er Indianer ist oder indigenes Lebensvolk ist, in Klöster gezwungen werden, um auf diesen Punkt mal zu kommen. So, also nicht nur in der Kirche, nicht nur in der Klausur, das Göttliche ist nicht lokal eingesperrt. So, nächstes Beispiel, der Alltag. Auch in der Frau, die Kinder versorgt, übermüdet ist und keine fromme Sprache hat, ist Gott. Auch im Mann, der auf dem Bau arbeitet, flucht und keine Liturgie kennt, ist Gott. Auch im Menschen mit Depressionen, mit Suchterfahrungen, mit Brüchen und Zweifeln ist Gott. Und wenn das nicht gilt, dann ist Gott nicht Gott, sondern ein religiöses Bewertungssystem. So, jetzt gehen wir zu Punkt 3, wo das Problem beginnt. Und das ist folgendes: Wenn vermittelt wird, so musst du sein. Also das eigentliche Problem beginnt nicht erst bei der Lebensform selbst, sondern bei ihrer Vermittlung. Wenn Menschen hören, zum Beispiel, so musst du leben, damit Gott dich mehr liebt, oder so bist du Gott näher, oder so sicherst du dir den Himmel, dann wird aus Spiritualität ein System der Bewertung. Und das führt zu einer gefährlichen Botschaft. Die Botschaft lautet dann nicht mehr, Gott ist da, sondern du musst etwas leisten, damit Gott dich annimmt. Du musst dich verkleinern, verzichten, gehorchen, zurückziehen, damit du geistlich ernst genommen wirst. Und genau hier ist der Kipppunkt. Denn dann wird Gott nicht mehr als Quelle der Liebe vermittelt, ja, als Instanz eher dann, vor der man sich qualifizieren muss. So, und besonders problematisch und gefährlich wird es, wenn solche Vorstellungen an Menschen vermittelt werden, die leicht beeinflussbar sind. Das sind sehr junge Menschen, wenig gebildete Menschen, Menschen in Krisen, Menschen mit einem geringen Selbstwert, Menschen mit geistigen Einschränkungen oder Menschen, die spirituelle Autorität kaum hinterfragen können, ja. Dann ist eine freie Berufung nicht mehr klar von geistigem Druck zu unterscheiden. Und da bin ich auch knallhart, ja. Also, jetzt kommen wir zu Teil 4. Nicht jede Hingabe ist Unterwerfung, aber vieles wird verwechselt. So, also Hingabe kann echt sein. Natürlich kann ein Mensch aus innerer Freiheit ein zurückgezogenes, konzentriertes, betendes Leben wählen. Das ist möglich und es verdient auch ganz, ganz viel Respekt. Es gibt echte Hingabe, echte Sammlung und natürlich echte Berufung. Aber Unterwerfung ist was anderes. Ja, Hingabe ist nicht dasselbe wie Selbstverkleinerung. Hingabe ist nicht, ich bin weniger wert. Und Hingabe ist nicht, ich muss mich beweisen. Hingabe ist nicht, ich werde von Gott mehr geliebt, wenn ich mich mehr opfere. In dem Moment, wo das mitschwingt, da ist das nicht mehr heil. Ja, also jetzt kommen wir zur Unterscheidung. Eine gesunde Spiritualität macht nicht kleiner, sondern wahrhaftiger. Sie macht nicht enger, sondern lebendiger. Und sie erzeugt nicht dauernd Schuld, sondern Klarheit. Sie macht keinen heiligen Menschen aus dir, sondern, und das ist mir sehr wichtig, einen echten. So, jetzt noch so ein kurzer Ausflug, Teil 5, Teresa von Avila und die Frage nach der Form. Ich nehme mir so gerne Teresa als Beispiel. Also Teresa von Avila gründete Klöster. Aber sie tat das nicht als gehorsame, brave, kleine Frau. Teresa war unbequem, eigenständig, geistlich, hellwach und innerlich frei. Ihr Weg war eine Form, aber nicht das allgemeingültige Gesetz Gottes für alle Menschen. Der entscheidende Unterschied, genau hier muss unterschieden werden. Ja. Eine große Mystikerin kann in einer bestimmten Form leben, ohne dass diese Form dadurch für alle verpflichtend oder höherwürdig wird. Es ist ein Weg, aber nicht der Maßstab. So, jetzt mache ich noch so einen Ausflug zu Teil 6. Diese Sprache der Braut Christi, ein Bild und was daraus gemacht wurde. Das kennt ihr alle. In der christlichen Tradition gibt es Bilder wie Braut Christi, Jesus als Bräutigam, die Kirche als Braut. Und diese Bilder stammen aus einer symbolischen, poetischen Sprache. Sie sollten Nähe, Liebe und Verbindung ausdrücken. Ja, nicht Besitz, nicht Abhängigkeit und nicht ein reales Beziehungsverhältnis im wörtlichen Sinn. So, und wenn das Bild wörtlich wird, da wird es problematisch. Wo aus einem inneren Bild eine äußere Realität gemacht wird. Ja, dann hören Frauen zum Beispiel, ah, du bist mit Jesus verheiratet. Dann entsteht ein Verhältnis, das nicht mehr symbolisch ist, sondern psychisch wirksam wird. Es kann Erwartungen erzeugen, Rollenbilder festigen und eine Form von Bindung schaffen, die nicht aus freier innerer Erfahrung entsteht, sondern aus der übergenommenen Deutung. Dann wäre die eigentliche Frage, will Gott eine solche Form von Bindung? Oder wurde hier ein Bild, das eigentlich Freiheit ausdrücken sollte, in eine feste Rolle übersetzt? Dann könnte man eine Klärung schreiben. Ein inneres Verhältnis zu Gott braucht keine Rollenbezeichnung. Es braucht keine symbolische Ehe, keine Zuordnung und keine Festlegung. Wo solche Bilder verpflichtend werden oder als geistlich höher gelten, in dem Moment entfernen die sich von dem, was sie ursprünglich ausdrücken wollten. Und das ist die unmittelbare Nähe. Okay, jetzt kommen wir zu Teil 7. Da muss ich noch so einen Ausflug machen. Also die Hierarchie, wenn Spiritualität zur Ordnung wird. Die Struktur wäre, in vielen klösterlichen und kirchlichen Systemen gibt es eine klare Hierarchie. Also Äbte, Äbtissinnen, Priorinnen, Ordensleitung, geistliche Autoritäten. So, darüber hinaus existiert eine noch größere Ordnung, die bis in die obersten Ebenen der Kirche reicht. Manche Menschen werden nach ihrem Tod als besonders heilig anerkannt oder selig und andere dann eben nicht. So, und das kommt zu einer impliziten Botschaft. Ja. Damit entsteht unausgesprochen ein Gefälle. Das ist ganz klar. Ne? Einige gelten als näher bei Gott. Andere als weniger weit, einige als vorbildlich, andere als gewöhnlich, einige als heilig, andere als noch auf dem Weg. So, und jetzt kommt wieder die kritische, typische Susanne-Frage und die lautet, wenn Gott alle liebt und alle gleich liebt, wo oder wie kann dann eine solche Hierarchie vor Gott bestehen? Wie kann ein Mensch heiliger sein im Sinne von Gott näher, Gott lieber, Gott wichtiger. Die mögliche Verwechslung, was hier oft geschieht, ist eine Vermischung von zwei Ebenen. Menschliche Ordnung und göttliche Wirklichkeit. Ich habe auch gerade in dem Moment, wo ich das jetzt erzähle, die Arbeiter im Weinberg im Hinterkopf. Das fällt mir jetzt spontan so ein. Also, menschliche Ordnung, göttliche Wirklichkeit. Eine Organisation, klar, ne, braucht Strukturen. Aber daraus folgt nicht, dass diese Strukturen etwas über den Wert eines Menschen vor Gott aussagen. Ja, der entscheidende Punkt, wenn Hierarchie auf Gott übertragen wird, entsteht ein Bild, in dem Nähe zu Gott messbar wird. Und genau das steht im Widerspruch zu der Annahme, dass das Göttliche in allen ist, vollständig und ohne Abstufung. So, jetzt kommen wir zu Teil 8. Was mir auch noch wichtig ist, das sind diese historischen und sozialen Wirklichkeiten. Also das Klosterleben, wenn man das historisch betrachtet, war nie nur reine Berufung. Zur Wahrheit gehört auch, Klosterleben war geschichtlich nie nur ein Raum reiner Gottesliebe. Das war oft auch ein soziales System. Familien konnten Töchter nicht versorgen, Frauen hatten wenig Alternativen und Klöster boten Schutz, Versorgung, Bildung oder gesellschaftliche Ordnung. Und manchmal waren sie Zuflucht, manchmal aber auch ein Weg, Menschen unterzubringen. Ja. So, und da hilft Romantisierung nicht weiter. Wenn man diese Geschichte vergisst, dann verklärt man die Form, dann erscheint das Kloster wie eine reine höhere spirituelle Existenz. In Wahrheit ist es oft eine Mischung aus Berufung, Struktur, Schutzraum, ja, sozialem Druck, Geschichte und Machtverhältnissen gewesen. Auch das müssen wir oder muss mitgedacht werden. So, dann habe ich noch einen Punkt 9, die eigentliche mystische Gegenposition. Also Gott ist nicht exklusiv, ganz klar. Ne? Das Göttliche ist nicht nur im Kloster, nicht nur im Schweigen, nicht nur im Verzicht, nicht nur im Christentum, nicht nur im Christentum. Nicht nur in den Berufenen, Gott ist in allen. In der Straße, im Körper, im Alltag, in der geistig behinderten Frau, im Mann, der nie betet, im Kind, im Kranken, im Indianer, im Zweifelnden, im Gebrochenen, im Lebendigen. Gott verlangt keine Verkleinerung. Ich kann keinen zwingenden Grund erkennen, ganz, ganz wichtig, also ich kann keinen zwingenden Grund erkennen, warum Gott verlangen sollte, dass Menschen sich selbst verkleinern, um ihm näher zu sein. Im Gegenteil, alles, was ich innerlich erkenne, weist eher darauf hin, dass Gott Lebendigkeit will, Wahrheit will, Gegenwart will und nicht spirituelles Theater und nicht die Last eines falschen Himmelsvertrages. Und das führt mich zu dem entscheidenden Satz, Gott wird nicht größer, wenn der Mensch kleiner gemacht wird. So, also Teil 10, wovor ich warne. Die Gefahr. Ich warne nicht vor Nonnen und Mönchen, das ist ganz, ganz klar. Ja. Aber ich warne vor einem Gottesbild, das Menschen glauben lässt, sie müssten sich auf eine bestimmte Weise opfern, zurücknehmen, verformen oder entlebendigen, damit Gott sie mehr liebt. Also, das führt zu der Konsequenz, ein solches Gottesbild erzeugt Last, Angst, Hierarchie und spirituelle Unsicherheit. Es macht aus Liebe eine Prüfung und aus Gott einen Bewerter. Aus Berufung eine Norm und genau das halte ich für falsch. So, jetzt möchte ich Punkt 11 nicht vergessen. Der Rückzug, warum nur im Kloster? Das ist ein bekanntes Phänomen. Immer wieder hört man, Menschen aus dem Alltag, aus der Wirtschaft, aus stressigen Berufen gehen für einige Tage oder Wochen ins Kloster. Nicht, weil sie Nonnen oder Mönche werden wollen, sondern weil sie Ruhe suchen. Stille, Abstand, Orientierung. So, jetzt gucken wir mal, was dahinter steckt. Das Kloster, ja, das wird in diesem Moment nicht als religiöser Ort genutzt, sondern irgendwie in einer Form von Schutzraum, als Ort, an dem etwas möglich ist, das im normalen Leben kaum noch vorkommt. Schweigen, Rückzug, einfach sein, ohne Rolle, ohne Leistung, ohne Druck. Und das führt uns zu der eigentlichen Frage, warum ist es so? Ja? Warum braucht ein Mensch ein Kloster, um still zu werden? Das ist ganz wichtig. Ne? Warum ist es im normalen Leben so schwer, sich zurückzuziehen, ohne gleich als unproduktiv, unsozial oder seltsam zu gelten? Die gesellschaftliche Situation, vielleicht zeigt sich hier weniger eine besondere Stärke des Klosters, sondern eher, und das ist das Wesentliche, eine Schwäche unserer Gesellschaft. Einer Welt, die keine Räume mehr kennt, in denen ein Mensch einfach sein darf. Eine Welt, die ständig fordert, bewertet, beschleunigt und einordnet. Die Verwechslung, wenn Ruhe nur noch im Kloster möglich erscheint, dann entsteht leicht der Eindruck, dass Stille, Tiefe und Rückzug etwas sind, das nur dort wirklich gelebt werden kann. So, doch das ist eine Verschiebung, nicht das Kloster ist der einzige Ort dafür, sondern unsere Welt hat verlernt, solche Räume im Alltag zuzulassen und auch solche Möglichkeiten. Der eigentliche Punkt ist, dass ein Mensch keinen besonderen Ort braucht, um sich selbst zu begegnen. Der braucht Raum. Und die Frage ist nicht nur, warum gehen Menschen ins Kloster, sondern auch, warum ist es außerhalb des Klosters quasi, also warum ist es außerhalb so schwer, Mensch zu sein? So, jetzt kommen wir schon zu 12, dem Schluss. Also vielleicht gibt es Menschen, für die ein Klosterweg ein echter Weg ist. Aber selbst dann gilt, diese Form macht diese Menschen nicht wertvoller, nicht gottnäher, nicht himmelswürdiger. Das ist eine Form und mehr nicht. Die eigentliche Frage lautet darum nicht, wer lebt frommer. Die eigentliche Frage lautet, was macht einen Menschen wahr, lebendig und frei? Wenn Gott Liebe ist, dann kann Gottes Nähe nicht an Gehorsam, Kleidung, Schweigen, Verzicht oder Sonderformen des Lebens gebunden sein. Dann bleibt am Ende nur dies. Gott liebt alle gleich und das Göttliche ist in allem. So, das war's.